my homeland, Baden-Württemberg. We are all sitting in one boat.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest. Heute am Donnerstag, 1. Dezember 2016. Zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Themenübersicht. Töten Heckler und Koch Waffen aus Oberstdorf jetzt grün? Die Oberstdorfer Waffenschmiede Heckler und Koch will nur noch an demokratische, nicht korrupte Staaten liefern. Das war einer der Meldungen der letzten Tage. Das tödlichste Unternehmen Baden-Württembergs, das tödlichste Unternehmen Deutschlands, also auf einem guten Weg? Alles Lug und Trug, meint Jürgen Kresslin, unter anderem Sprecher der Aktion Aufschrei, stoppt den Waffelhandel. Im Gespräch mit Radio Dreieckland fordert er einen Opferentschädigungsfonds und Rüstungskonvention. Die Schweiz macht erstmal weiter mit den alten AKWs. Die Aufwalljagd der Atomlobby hatte Erfolg. In der Schweiz stimmten die Schweizer Bürger und Bürgerinnen gegen einen schnelleren Ausstieg aus dem Atomstrom. Zur Interpretation fragte Radio Dreieckland Dr. Rudolf Rechsteiner, DRAS, Trinationalen Atomschutzverband. Aber zuerst einmal, bevor diese Themen gespielt werden, die Nachrichten. Hochschulmaut für Studierende aus dem Ausland ab Herbst 2017. Pro Semester 1.500 Euro Studiengebühren sollen nicht-EU-ausländische Studierende ab Wintersemester 2017/18 zahlen. Auch das Zweitstudium soll mit 650 Euro pro Semester kostenpflichtig werden. Das Kabinett hat am Dienstag den Gesetzesentwurf zur Anhörung freigegeben. Erwartet werden Einnahmen in Höhe von 45 Millionen Euro im Jahr. Die internationalen Studierenden sollen hierzu 39 Millionen beisteuern. Diese Höhe wird allerdings erst für das Jahr 2022 erwartet. Attraktiv ist Baden-Württemberg vor allem bei Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften. 3/4 der Studierenden aus dem Ausland entscheiden sich für diese Fächer. Die Hälfte bricht jedoch ab. Nicht zahlen muss laut Gesetzesentwurf, wer sein Studium bereits aufgenommen hat, Flüchtlinge und Ausländer mit einem in Deutschland erworbenen Abitur. Ebenso sollen internationale Austauschprogramme gebührenfrei bleiben. Ein Teil der Gebühren soll den Studierenden selbst zugutekommen. Etwa 300 Euro pro Semester sind für die Verbesserung der Betreuung vorgesehen, um die hohen Abbruchquoten zu verringern. Die meisten internationalen Studierenden, 30%, kommen aus China und Indien mit einem zum Teil höheren Studiengebühren. Unabhängig von der Nationalität sollen von Herbst 2017 an alle zahlen, die nach einem abgeschlossenen Studium ein Zweitstudium anfangen. Die Jugendorganisationen der Parteien und die Opposition äußern Kritik. Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, DGB, Gabriel Freneser Wolf, fürchtet, dass die Landesregierung mit dem jetzt vorgesehenen Schritt den Wiedereinstieg in allgemeine Studiengebühren betreiben könne. Wissenschaftsministerin Theresia Bauer, Grüne, betont jedoch, dass keine allgemeinen Studiengebühren geplant seien. Dies schließt der gerade gültige, aktuelle Koalitionsvertrag mit der CDU aus. Die Kommunen erhalten in Baden-Württemberg mehr Geld für Integration von Flüchtlingen. 1125 Euro pro Person und Jahr für die Jahre 2017 und 2018 erhalten die Kommunen für die Integration von Flüchtlingen. Neuankömmlinge, die voraussichtlich in Deutschland bleiben werden, sollen bei der Integration Unterstützung erfahren. Insgesamt 180 Millionen Euro stellt das Land den Kommunen in den nächsten beiden Jahren für diese Aufgabe zur Verfügung. Mit weiteren 140 Millionen Euro sollen konkrete Integrationsförderungsprogramme vor Ort finanziert werden. Noch vor Weihnachten sollen die Verhandlungen beginnen und im Februar abgeschlossen sein, wenn der Haushalt 2017 im Landtag verabschiedet wird. Mit dem Geld sollen unter anderem sogenannte Case Manager finanziert werden. Diese sollen sich zum einen darum kümmern, dass die Flüchtlinge im Alltag alle Möglichkeiten zur Integration nutzen. Dazu zählen Angebote in den Bereichen Arbeitsmarkt, Sprache, Schule, Kindergarten, Wohnung, Vereinsleben und soziales wie kulturelles Leben vor Ort. Zum anderen sollen sie in den Kommunen Verständnis für die neuen Mitbürger schaffen. Dabei sollen bereits bestehende Beratungsstellen und Angebote genutzt werden. Die Flüchtlinge müssen in die Lage versetzt werden, für sich selbst und ihre Familie zu sorgen, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann, die Grünen. Das liege in ihrem eigenen Interesse und dem der ganzen Gesellschaft. Die Landesregierung geht davon aus, dass etwa 80.000 Flüchtlinge dauerhaft in Baden-Württemberg bleiben werden. Die SPD-Landtagsabgeordnete Sabine Wölfle fordert die Landesregierung auf, die Kommunen deutlich besser zu unterstützen. Es gehe nicht an, dass Grün-Schwarz mit jeder Menge Bundesmittel und mit umgeschichteten bisher kommunalen Geldern die Integration von Flüchtlingen regelt, die Kommunen aber zugleich für die Sanierung des Landeshaushaltes zur Kasse bittet, sagte die SPD-Landesabgeordnete Sabine Wölfle. AfD wegen Presseboykott unter Druck. Weil die AfD Journalisten mit im November vom Landesparteitag in Kiel ausgesperrt hatte, hagelte es jetzt am Mittwoch Kritik im Stuttgarter Landtag. Für die gescholtene AfD waren die Medien mit der Pressekonferenz im Anschluss an das Treffen ausreichend bedient. Die Vertreter aller anderen Parteien werteten diesen Vorgehen der AfD als Angriff auf die Pressefreiheit und die Demokratie überhaupt. Die AfD hatte Medienvertreter beim Kieler Landesparteitag den Zutritt verwehrt, weil eine unvorteilhafte Berichterstattung befürchtet wurde. AfD-Landeschef Lothar Mayer hatte zuvor argumentiert, dass sich auch Mitglieder mit abstrusen Ansichten für die Bundestagswahlliste bewerben und die Medien dies über Gebühr thematisieren könnten. Die geschlossenen AfD-kritischen Parteien hielten der AfD vor, Demokratie müsse unabhängige Kritik aushalten können. Weitere Beispiele der Ausschaltung von Medienvertretern auf Kreisebene durch die AfD wurden genannt. Für die AfD rechtfertigte der Abgeordnete Bernd Gögel die Entscheidung des Parteitages, Journalisten auszuschließen. Umgekehrt lehnt die AfD die Alternative für Deutschland die Forderungen der Innenminister ab, einheitliche Dokumente für die Autorisierung von Journalisten auszustellen. Durch einen solchen bundeseinheitlichen Presseausweis gäbe es eine Beschränkung des Journalismus auf hauptberufliche Journalisten, welche Blogger und Bürgerjournalisten ausgrenze. Mehrkosten für Stuttgart 21, Bahn versus Land. Bei den Mehrkosten für Stuttgart 21 weigert sich das Land weiterhin, mehr als die vereinbarte Summe zu zahlen. Das grün-schwarze Kabinett lehnte am Dienstag in Stuttgart die von der Bahn geforderte Verlängerung der Verjährungsfrist für mögliche finanzielle Ansprüche offiziell ab, wie Kabinettskreise bestätigten. Die Bahn kündigte an, das Land zu verklagen. Mit ihrer Klage möchte die Deutsche Bahn verhindern, dass auf mögliche finanzielle Ansprüche gegen die beteiligten Partner an Mehrkosten wegen Verjährung verzichtet werden muss. Bei den augenblicklichen Mehrkosten geht es dabei um rund 2 Milliarden Euro. Das Land will sich aber nur mit den vereinbarten 930 Millionen Euro beteiligen. Punkt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Grüne, äußerte zur absehbaren Klage, es handele sich um eine freiwillige Leistung des Landes und kein Land kann zu weiteren freiwilligen Leistungen verpflichtet werden. Auch Verkehrsminister Winfried Herrmann, Grüne, sprach von einer denkbar schlechten Signal der Bahn an alle Bundesländer, die bereit waren oder sind, sich freiwillig mit eigenen Mitteln an Bahnprojekten zu beteiligen. Das Land, die Stadt, die Region Stuttgart sowie der Flughafen Stuttgart stehen auf dem Standpunkt, dass die Bahn als Bauherrin die Kosten selbst tragen muss. Die Bahn sieht aber auch die Projektpartner, insbesondere das Land Baden-Württemberg, in der Pflicht. Sie verweist auf die sogenannte Sprechklausel im Finanzierungsvertrag zu Stuttgart 21. In der Klausel heißt es, dass die Bahn und das Land im Falle von Kostensteigerungen miteinander sprechen. Die Bahn leitet daraus eine Pflicht für das Land ab, sich an den Mehrkosten zu beteiligen. Das Land meint hingegen, es gehe ausdrücklich nur darum, miteinander zu reden.
Man wolle zukünftig nur noch grüne Länder beliefern. Saudi-Arabien, Mexiko, die Türkei etc. seien nicht grün. Die Zukunft ist grün. Toll, oder?
Naja, ist ein netter Public Relations Gag von Heckler und Koch, wobei man ja gar nicht weiß, von wem, von Heckler und Koch, weil Es ist ja kein Beschluss der Geschäftsführung. Es ist nicht mal ein Beschluss eines Geschäftsführers. Es ist eine Äußerung eines namentlich nicht genannten Heckler & Koch Managers gegenüber der dpa. Also ein Anonymus, der sich nicht mal zu dieser Sache bekennt. In der Sache ist es schon sehr spannend, weil Heckler & Koch in den letzten 60 Jahren steigend von Beginn der Rüstungsproduktionsaufnahme Mitte der 50er Jahre den Weltmarkt erschlossen hat. Wie du zu Recht sagst, inzwischen Deutschlands tödlichstes Unternehmen ist, gemessen an den Opferzahlen. Ich komme mit meinen Berechnungen und Schätzungen, je nachdem, welche Fakten ich mit einbeziehe, auf über 2 Millionen getötete Menschen durch Kugeln aus dem Lauf von Heckler & Koch Waffen. Das macht für die letzten 60 Jahre im Durchschnitt etwa alle 13 Minuten ist ein Mensch gestorben durch eine Kugel von Heckler & Koch. Wir reden also von einem Unternehmen, das grenzenlos, skrupellos den Weltmarkt erobert hat, Krisen- und Kriegsgebiete beliefert hat und jetzt plötzlich sagt, ja, unsere West ist clean. Es gibt weiterhin rote Staaten, aber die werden wir nicht beliefern. Es gibt gelbe Staaten wie die Türkei. Da auch werden wir auch nicht mehr hinliefern. Die roten Staaten sind dann, was weiß ich, Mexiko oder Saudi-Arabien. Und die grünen Staaten, das sind die lieben NATO-Staaten, die werden wir in Zukunft beliefern. Eine für sich genommen, ja, Imagebildungsmaßnahme, die sozusagen diesen absolut ramponierten Ruf dieses Unternehmens offensichtlich wieder ins grüne Licht setzen soll. Aber solange das so eine Geschichte ist, dass sich da einer Anonymus aus Heckler & Koch meldet und der Vorstand das in keinster Weise bestätigt, kann das ja jederzeit gebrochen werden. Und dann kann ein Vorstandsmitglied sagen, ja klar, jetzt haben wir einen lukrativen Auftrag gekriegt aus der Türkei, wir liefern trotzdem. Das war ja jetzt irgendeiner, der nicht im Vorstand angehört.
Egal, was man von dieser Form halten soll, trotzdem klingt es ja erstmal jetzt schon nach einem Strategiewechsel. Wenn dieser denn wirklich eintreten würde, was führt denn zu diesem Strategiewechsel?
Man muss einfach sagen, die Firma Heckler & Koch ist extrem in der Defensive, stand laut dpa auch kurz vor dem Konkurs. Man braucht dringend neue Großaufträge. Einen konnte man an Land ziehen, rund 100.000 Sturmgewehre für die französischen Streitkräfte, die jetzt auszuliefern sind in den nächsten Monaten, Jahren. Aber das reicht nicht, um Heckler & Koch zu retten, vermute ich mal. Denn Heckler & Koch hat eine Anleihe zurückzuzahlen im Jahr 2017-18 in Höhe von 295 Millionen Euro bei einem Zinssatz von 9,5%. Das sind dramatische Werte für ein Unternehmen, das im Jahr rund 200 Millionen an Umsatz hat. Also nicht an Gewinn, sondern an Umsatz. Ist im Moment nicht absehbar, dass diese Firma dies bezahlen kann, diese Summe. Dazu kommt diese unglaublich schlechte Reputation. Tödlichstes Unternehmen, Beihilfe zu Mord durch Waffenlieferungen an kriegführende Staaten und so weiter und so fort. Und es kommt dazu, dass aufgrund meiner Strafanzeigen beginnend 2010, erweitert von meinem Rechtsanwalt Holger Rothbauer 2012, erst auf Heckler & Koch und dann auf die beteiligten Behörden, das Bundesausfuhramt und das Bundeswirtschaftsministerium, im Fall illegalen Waffenhandels, Gewehrhandels mit Mexiko, dass jetzt dann die Prozesse anstehen. In der ersten Hälfte 2017 wird das Landgericht Stuttgart dann 6 ehemalige Beschäftigte von Manager, darunter 2 ehemalige Geschäftsführer, 2 von 3 von Heckler & Koch vor Gericht stellen. Und da ich ja umfänglich die Unterlagen der Staatsanwaltschaft Stuttgart gegeben habe und kenne und ja auch publiziert habe, in Teilen in einem Buch mit Daniel Harrich zusammen, Netzwerk des Todes, Daniel den Film dazu gemacht hat, den ARD-Themenabend mit 6 Millionen Zuschauern, wissen wir, dass die 6, die da auf der Anklagebank sitzen, ein hartes Los haben, weil sie sind aktiv beteiligt gewesen in einem Waffenhandel, den selbst die Staatsanwaltschaft als illegal ansieht. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Es steht jetzt dann die Frage an, die Bundeswehr rüstet das oder verbringt das G36 aus der Bundeswehr, also es soll ein neues Sturmgewehr beschafft werden als Nachfolgemodell des Sturmgewehrs G36 von Heckler & Koch. Und Heckler & Koch selbst bewirbt sich neben Firmen wie Sig Sauer um diesen Auftrag. Und wenn man diese unterirdische Reputation hat, dann kann es sein, dass man daran scheitert, sodass man jetzt sich bemüht, wenigstens auf der Imagebildungsebene was zu tun.
Wenn Heckler & Koch jetzt wirklich keine Waffen mehr in diverse Länder wie die Türkei oder nach Saudi-Arabien liefern würde und dort vielleicht sogar keine Lizenzen mehr hinvergeben würde, wäre dann wirklich was gewonnen?
Naja, zu Recht sprichst du erstmal die Lizenzen an. Lizenzen sind die tödlichste Form, die der Rüstungsexport überhaupt zu bieten hat. Sprich, man vergibt Blaupausen, man baut ganze Fabriken, man baut Produktionslinien auf. Das ist in den 60er, 70er und 80er Jahren passiert, als die Bundesregierung, die im Besitz der G3-Lizenz, also für das Schnellfeuergewehr oder Sturmgewehr G3, in Besitz war, die Bundesregierung vergibt diese Lizenzen, vergab sie an befreundete Staaten. Man kann ja nicht sagen Demokratien, zum Beispiel den Iran oder Saudi-Arabien, Pakistan, Türkei, Mexiko und so weiter. Das heißt, der Globus ist überflutet mit geschätzten 15 Millionen G3-Gewehren allein. Und alle anderen Lizenzen, abgesehen vom G3, sind Heckler- und Koch-Lizenzen. Also für die MP5, für die MP7, für das G36 jetzt. Also die Lizenzvergabe genehmigt 2008 unter der Regierung von Frau Merkel als Bundeskanzlerin und Herrn Steinmeier als Bundesaußenminister nach Saudi-Arabien an das wahhabitische Herrscherhaus, salafistische Herrscherhaus, engstens zusammenarbeitend mit Boko Haram und mit IS und mit Taliban, Al-Qaida. Die haben eine G36-Lizenz erhalten und Heckler & Koch hat das Werk als Systemführer gebaut. Und jetzt kommt die Nagelprobe. Also wenn Heckler & Koch sagt, wir liefern nicht mehr nach Mexiko, ja klar, ich meine, die haben Lizenzen erhalten, die bauen Waffen selbst nach. Die Türkei baut in Lizenz jetzt schon G3, HK3 33 MP5, also G-Sturmgewehre und Maschinenpistolen nach. G3 und G36 sind bei der Firma MIC in Saudi-Arabien, der staatlichen Firma, in Produktion. Da muss man nicht mehr hinliefern, da ist gar kein Bedarf da. Das Einzige, und das ist die Nagelprobe, die Fabriken brauchen immer wieder tragende Teile aus Oberndorf. Das sind sehr wenige Schlüsselelemente. Und wenn jetzt Heckler & Koch sagt, wir liefern die nicht mehr, dann wird es wirklich spannend. Und dann glaube ich auch, dass das nicht nur ein Strategiegag ist, sondern dass es eine ernsthafte Umkehr wäre. Aber genau an diesem Punkt sagt Heckler & Koch, na, die Verträge erfüllen wir. Und damit sorgen sie ja dafür, dass das wahhabitische Herrscherhaus, die Militärs, die die Scharia vollziehen, die im Jemen seit März 2005 intervenieren, dort furchtbare, schwerste Menschenrechtsverletzungen verüben, auch mit deutschen Waffen, dass die weiterhin G36 produzieren können. Und damit, finde ich, entlarvt sich Heckler & Koch selbst. Und das ist alles nur Lug und Trug, was hier passiert.
Hin den Blick noch einmal wirklich nach Oberndorf. Immer wieder wird das Argument Arbeitsplätze genannt, wenn es um Heckler & Koch geht. Also gestern auch im SWR. Zählen die Arbeitsplätze für dich nicht?
Naja, es ist, erstmal muss man sehen, es sind also 800, 850 Arbeitsplätze in Oberndorf. Sorry, das ist bundesweit gesehen relativ marginal. Man könnte Heckler & Koch und muss auch Heckler & Koch, wenn sie zum allerersten Mal sagen würden, das tun sie ja nicht, sagen würden, wir wollen konvertieren, umstellen auf eine sinnvolle, nachhaltige zivile Fertigung, also Rüstungskonversion betreiben, dann könnte man ja durchaus sagen, der Staat finanziert ein Konversionsprogramm für ein Unternehmen wie Heckler & Koch, übrigens auch wie Krauss-Maffei-Wegmann, die zu geschätzt 98% von der Rüstung abhängig sind. Das heißt, andere Unternehmen wie Daimler unter 1% mit Militärfahrzeugen oder Litev hier in Freiburg mit rund 50%, die können den Umstellungsprozess durchaus managen und man kann ihn ja auch begleiten mit staatlichen Geldern. Aber Heckler & Koch, Krauss-Maffei-Wegmann, auch ThyssenKrupp Marine Systems, die brauchen tatsächlich Anschubfinanzierung im Zivilbereich, wenn sie denn wollten. Das Problem ist ein anderes, die wollen nicht. Die erklären von vornherein, dass man über Rüstung und mit Rüstungsgeschäften und mit Waffenhandel viel mehr Geld verdient als in diesem hart umkämpften zivilen Segment, beispielsweise der Medizintechnik oder der regenerativen Energiequellen, so dass sie gar nicht diesen Umstellungsprozess wollen. Und dann nehme ich das Arbeitsplatz auch nicht, Argument nicht sehr ernst, weil es geht ihnen gar nicht um Schaffung und Sicherung ziviler Arbeitsplätze, sondern es geht ihnen um dreierlei: Profit, Profit, Profit.
Abschließend deine nächsten Forderungen für Heckler & Koch?
Na, erstmal, dass die Geschäftsführung diese von einem Anonymus geäußerten Aussagen, wir liefern nicht mehr an undemokratische, wir liefern nicht mehr an kriegführende, an menschenrechtsverletzende Staaten, tatsächlich als Vorstandsbeschluss oder Geschäftsführungsbeschluss fasst, dass man sich sehr genau anschaut, wohin man stattdessen liefert. Also wenn man nach Frankreich liefert, großes Fragezeichen, Kolonialmacht in Afrika und zahlreiche Kriege, in die die Franzosen verwickelt sind. Man liefert dann an die Amerikaner, weil die sagen, die sind grün, aber wo führen die Amerikaner überall Krieg? Ich glaube, das Kriterium kann nicht sein, NATO-Mitgliedschaft oder nicht NATO-Mitgliedschaft, sondern liefert man an ein Land, wo Menschenrechte tatsächlich gesichert werden, wo, was weiß ich, staatliche Strukturen Strukturen mit Kleinwaffen aufrechterhalten und im besten Fall Demokratie gesichert wird, oder liefert man eben weiterhin unter einem Deckmäntelchen, wir liefern nur noch an NATO-Staaten, dann aber eben an NATO-Staaten, die Krieg führen, dass man hier sagt, man nimmt das Menschenrechtsargument und das Kriegsführungsargument als Hauptargument. Und das Zweite, was ich massiv fordern würde, wäre, den Tod von 2 Millionen Menschen verantwortet, gemeinsam mit der Bundesregierung ja auch, die da auch Lizenzen vergeben haben, wer dazu gesorgt hat und beigeholfen hat, dass 6, 7, 8 Millionen Menschen verstümmelt, verkrüppelt, traumatisiert leben auf diesem Globus, weil sie getroffen wurden durch Kugeln von Heckler und Koch oder deren Angehörigen verletzt, verstümmelt, traumatisiert, auch getötet wurden, dass die Überlebenden Gelder erhalten, Zuwendung erhalten und überhaupt schon mal als allererstes eine Entschuldigung erhalten, Versöhnungsprozesse eingeleitet werden mit den Opfern. Und das kann nur geschehen über einen Opferfonds, den Heckler und Koch finanziert. Also solange es keinen Opferfonds gibt, solange es keine Versöhnung gibt, solange es keine Entschuldigung gibt der Geschäftsführung, solange wird es auch weiterhin Beitrag zu Unfrieden und Krieg auf aller Welt sein, den Heckler & Koch leistet.
Und wir werden diese Fragen auch zukünftig weiter verfolgen. Das war Jürgen Gresslin bei uns im Studio, Sprecher der Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel, zum angekündigten Strategiewechsel von Heckler und Koch. Und wir werden dann natürlich auch im nächsten Jahr abwarten, wie die Prozesse gegen Heckler und Koch in Stuttgart weitergehen.
Wunderbar. Das heißt, ich bin jetzt verbunden mit Dr. Rudolf Rechsteiner von der TRAS, dem Trinationalen Atomschutzverband. Und erstmal einen herzlichen Gruß in die Schweiz.
Ja, guten Morgen.
Sie sitzen, schön haben Sie mir das gesagt, hier mitten in den Bergen, aber schön war es am letzten vergangenen Wochenende nicht. Da ging es ums Referendum, und zwar ist das Referendum gegen, ja, oder beziehungsweise für den früheren Ausstieg aus der Atomkraft in der Schweiz negativ ausgefallen, zumindest aus der Sicht der TRAS und natürlich auch für viele, viele andere Bürger. Knappes Ergebnis für ein Nein für den Ausstieg. Jetzt haben alle möglichen Prognosen vorausgesagt, dass die Schweiz eben für ein Ja stimmt, das heißt für einen schnelleren Ausstieg. Um was ging es denn überhaupt bei diesem Referendum?
Ja, die Volksinitiative verlangte eine Laufzeitbeschränkung nach 45 Betriebsjahren. Das letzte Atomkraftwerk wäre dann 2029 geschlossen worden. Und 3 kleine Reaktoren wären schon nächstes Jahr geschlossen worden, darunter auch der älteste Atomreaktor der Welt, der noch in Betrieb steht, in Betznau.
Naja, das ist aber kein Grund dann dafür zu stimmen, dass der weiterlaufen darf.
Ja, die Ausgangslage war nicht günstig für uns, weil ja auch der Bundesrat, das heißt die Landesregierung, hat den Ausstieg beschlossen, allerdings ohne Termin. Und über diese Vorlage wird dann im Mai noch einmal abgestimmt. Dort steht dann einfach ein Neubauverbot im Gesetz. Und die rechtsextreme SVP bekämpft auch dieses Gesetz und sie hat 30% Wählerstimmen hinter sich. Also die Frage ist jetzt, wie sich die Mitteparteien aufstellen im nächsten Frühling, ob dann das Neubauverbot wirklich kommt. Gemeinsam hat diese Vorlage auch das Verbot der Wiederaufarbeitung von Brennstäben und den Ausbau der erneuerbaren Energien in der Schweiz.
Jetzt haben Sie mir ein paar Stichworte hier gegeben. Das heißt, die ganze Geschichte ist doch ein bisschen komplizierter als einfach so ein Nein.
Ja, es war keine Ja-Nein-Ausgangslage, sondern im Spiel war ja auch die Frage nach den Entschädigungen, die Atombetreiber haben 6 Milliarden Entschädigung verlangt bei einer Laufzeitbegrenzung, obschon sie pro Jahr 600 Millionen Franken Verlust einfahren. Das heißt, sie haben Entschädigungen verlangt für ein hochdefizitäres Geschäft. Aber das hat die Leute trotzdem sehr beeindruckt. Und immer wenn etwas viel kostet, das kann man eigentlich davon ausgehen, wird es in einer Volksabstimmung mit Volksinitiative, dass solche Vorlagen werden regelmäßig einfach abgelehnt. Deshalb habe ich eigentlich diesen Umfragen auch nie vertraut. Wir haben jetzt weitere Instrumente. Das eine ist, TRAS hat eine Klage in Betznau laufen. Das Werk erfüllt die Erdbebenvorschriften eindeutig nicht. Es gibt andere Fragen, nämlich die Frage, wer die Entsorgungskosten deckt. Die Einzahlungen sind zu niedrig und die Betreiber müssen mehr Geld einzahlen. Das haben sie aber nicht. Und sie haben schon angekündigt, dass sie jetzt Subventionen vom Staat verlangen werden, um den Weiterbetrieb zu finanzieren. Dagegen würde man dann selbstverständlich auch wieder das Referendum ergreifen. Das heißt, man kann die Volksabstimmung vom Sonntag so zusammenfassen: Nach der Abstimmung ist vor der Abstimmung. Diese Auseinandersetzung wird noch einige Zeit andauern, aber ganz klar ist, dass die Werke nicht mehr rentieren. Sie stehen auch zum Teil still. Leibstadt steht zurzeit still, mehrere Monate lang. Und das beweist auch, dass wir gar keine Winterlücke haben, wie das den Leuten hier weisgemacht wurde. Im Betznau 1 steht ebenfalls still und für die Betreiber sind diese Einnahmenausfälle natürlich ebenfalls bedeutend. Die Kosten, die laufen weiter und die Einnahmen, die fehlen. Also diese Betreiber haben dann irgendwann ein Finanzproblem.
Jetzt, wenn man sich das Ergebnis anschaut, dann wird wieder die Frage aufgeworfen, der Röstigraben. Was hat es mit dem Röstigraben auf sich?
Ja, es hat sich schon gezeigt, dass neben den beiden Basler Kantonen fast alle welschen Kantone Nein gestimmt haben, sehr kritisch sind gegenüber der Atomkraft. Und das hat aber auch mit den großen Geldern zu tun, die die Atomlobby verteilt. Alle drei großen Rechtsparteien bekommen seit Jahrzehnten Millionen. Das wird aber alles nicht genau beziffert, wie viel Geld da fließt. Und die sind auch abhängig von dieser Atomlobby. Also es sind eigentlich in der Schweiz Verhältnisse ganz ähnlich wie in Japan, dass einfach die Atomlobby die Politik besticht. Und anders als in Deutschland werden diese Transaktionen alle nicht offengelegt.
Wie wirkt sich das Ergebnis jetzt aus Frankreich aus? Ich meine, die Franzosen schauen natürlich auch, nehme ich an, auf die Schweiz und da soll Fessenheim ja stillgelegt werden. Wird es irgendwelche Auswirkungen Ihrer Meinung nach haben oder ist es ganz was anderes?
Ja, die Aussichten sind da natürlich gemischt. Die Schweizer Atombetreiber haben ja offengelegt, dass sie den Franzosen die Atomkraftwerke verschenken wollten. Also für einen Franken wollten sie die verkaufen und die Franzosen haben abgelehnt. Und die Franzosen haben jetzt auch realisiert, dass die Schweizer Betreiber ein Geldproblem haben. In Frankreich wird dieses Problem ja auch virulent. Die EDF kann sich die Nachrüstungen eigentlich gar nicht leisten. Das heißt, man verlässt sich dann auf Staatshilfen und da wird entscheidend sein, wie sich da die nächste Regierung aufstellt mit möglicherweise François Fillon. Natürlich hätten wir uns gewünscht, dass der Schweizer Ausstieg schneller geht. Aber das Neubauverbot in der Schweiz, das ist trotzdem im Parlament jetzt mehrheitlich angenommen worden. Und das ist natürlich ein klares Bekenntnis zum Ausstieg langfristig.
Aber auf der anderen Seite hat man gesehen, dass bei dieser Volksabstimmung praktisch die Pro-Atom-Lobby durchaus punkten konnte und überzeugen konnte. Das heißt, eine Mehrheit der Schweizer hat ja gegen den Ausstieg, praktisch gegen den schnelleren Ausstieg gestimmt. Das heißt, ein ziemlich starker Einfluss der Lobby auf jeden Fall gewesen und in diesem Falle von der Pro-Atom-Lobby eine erfolgreiche Kampagne.
Ja, das ist natürlich so. Die Schweiz ist kein fortschrittliches Land in dieser Hinsicht. Und diese Angstmacherei auch mit Kohlestrom aus Deutschland, das war ein Argument. Die Leute, die eigentlich nie auch nur irgendeinen Finger krumm rühren für Klimaschutz, die haben jetzt plötzlich vor Kohlestrom gewarnt. Also ich meine, es war aschgrau und die Atomlobby ist eigentlich so arrogant wie eh und je. Das Problem, das sie aber schon haben, ist, dass die wirtschaftliche Grundlage, das ist wie bei E.ON und RWE, die ist durch die tiefen Strompreise in Frage gestellt und da kommt auf die Schweiz eine riesige Rechnung von wahrscheinlich über 20 Milliarden dazu, die man dann irgendwann aus Steuermitteln decken will. Aber auch dafür ist eine Mehrheit zu haben im Schweizer Parlament. Also ich würde sagen, Atomenergie ist immer noch bei einer bestimmten Generation ist das ein irrationales Thema, das ist eine Art Religion, die Idee, man könne ewig und sauber Strom machen, ob schon Unfälle passieren, Verstrahlungen stattfinden. Dieses Weltbild ist in der Schweiz noch nicht völlig ausgestorben. Und dann wurde auch noch geworben mit neuen Reaktoren. Es sind immer die gleichen Märchen, die aufgetischt werden. Und bei den weniger gebildeten Leuten, die nicht so viel von Kraftwerksbau verstehen, da wirken solche Argumente dann immer noch relativ glaubhaft, wenn sie von Betreibern von Elektrizitätsgesellschaften ausgesprochen werden.
So, Dr. Rudolf Rechsteiner von der TRAS, dem Trinationalen Atomschutzverband. Ich danke mal für dieses Gespräch.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Fab!